So, Aufnahme läuft. Dann letzte Folge für dieses Jahr, würde ich sagen.
Ja, hau rein.
Hey, ihr Leichtmatrosen! Alle Mann an Bord!
Ja, Thorsten. Letzte Folge für dieses Jahr.
Sind wir schon soweit?
Es ist schon soweit. Wir sind ein paar Tage vor Weihnachten. Also wir können es ja sagen, heute ist der 18. Dezember, an dem wir aufnehmen. Also glaube ich, das ist die erste Folge, die quasi wahrscheinlich wirklich frisch aus dem Studio dann auch veröffentlicht wird. Also wirklich richtig zeitnah, glaube ich. Ich glaube, sonst hatten wir mehr Zeit dazwischen. Und wenige Minuten, bevor wir aufgenommen haben, ich habe es dir gerade ja schon geschickt, die News des Tages, und die sind ja dann auch am Sonntag, wenn es dann auch öffentlich ist, also die Folge, immer noch recht frisch. AIDA kehrt nach Amerika zurück.
Ja, ich habe es gerade gelesen.
Ja.
Also, sie kommen wieder nach Nordamerika,
genau, New York. Wenn auch nur für ein paar Wochen, bevor sie dann quasi weiter in die Karibik schippern. Aber ich finde es gut. Also gefällt mir gut.
Ja, ich habe mich sowieso gewundert, warum sie die Indien-Summer-Touren jetzt so seit Corona eigentlich komplett eingestampft hatten. Natürlich ist der US-Markt, den zu befahren, oder US-Häfen allgemein, immer ein bisschen tricky. Haben wir auch in anderen
Podcasts ja schon mal
genau drüber geredet. Aber tatsächlich, AIDA hatte ja immer diesen mega tollen Liegeplatz direkt in Manhattan neben der USS Intrepid. Ein paar Meter weg, fußläufig zum Times Square. Und ist natürlich mega, mega gut, dass sie da wieder unterwegs sind.
Ich war natürlich super neugierig und habe direkt mal in das Buchungssystem reingeschaut und wollte wissen, wie sehen denn die Touren genau aus. Aber natürlich die Lücke, also nein, der Zeitraum von August 26. oder 25.
Ist eine Lücke,
genau. Da ist noch nichts zu sehen. Erst wieder danach und davor. Also müssen wir uns bis morgen gedulden, bis dann die genauen Routen
und Termine. Bin ich auch sehr gespannt drauf, weil hier Neuengland, Kanada, mein Lieblingsrouting eigentlich
seit meiner ersten Reise. Ja, ich habe mit dem Schiff, wie gesagt, noch nicht erlebt. Das wäre jetzt mal was, wo ich sagen würde, oh ja, das kann man mal machen. Und wenn das echt schöne Geschichten sind, dann muss man da echt mal drüber nachdenken. Ja, absolut. Aber die Frage ist, wo fährt unser gemeinsames Bötchen denn heute eigentlich hin?
Ja du, ich glaube, so ein richtiges Konzept haben wir uns ja für heute gar nicht überlegt. Aber
das kann man so nicht sagen.
Weihnachten
sind. Wir gehen doch nicht konzeptlos in so eine Aufnahme rein.
Naja, ich schon, du nie. Da unterscheiden wir uns ja, Gott sei Dank, da können wir uns ja immer schön ergänzen. Nee, klar, aber wir haben uns natürlich überlegt, wir machen so ein kleines Weihnachtskaffeekränzchen, schauen mal, was für News es gibt, was wir dieses Jahr so alles schon gemacht haben und machen ein bisschen kleinen Jahresrückblick und eine kleine Jahresvorschau vielleicht. Und
das klingt doch nach einem guten Plan. Na gut. Dann
lass doch mal ein kleines Kaffeekränzchen, oder?
Dann los geht's.
Ihr hört eine neue Folge von Zwei Mann in einem Boot, dem Kreuzfahrt-Podcast mit Olli und Thorsten.
Ja. Du hast gerade Kaffeekränzchen gesagt. Also zu so einem kleinen Kaffee gehört ja auch dann immer so ein bisschen weihnachtliche Musik. Ich glaube, wir sollten mal anfangen, uns auch ein bisschen einzustimmen. So ein bisschen im Hintergrund, ein bisschen Musik.
Oh ja, schön.
Ah ja, so. Ah, nicht so laut. Du hast gerade gesagt, einen kleinen Jahresrückblick. Genau, wir haben ja wirklich, ich habe es gerade eben mal angeschaut, echt eine ganze Menge Folgen gemacht dieses Jahr. Und angefangen. Unsere erste Folge dieses Jahr ging es um das Thema das erste Mal auf Kreuzfahrt.
Ja, da waren wir ja noch ganz jung unterwegs.
Da waren wir noch
quasi
richtig frisch.
Und
ja, also,
dann haben wir noch so ein bisschen für die. Es ging auch übrigens, war eine von unseren erfolgreichsten Folgen bisher, die am meisten gehört wurde, die neu auf Kreuzfahrt und Anfänger auf Kreuzfahrt. Vielleicht müssen wir da nächstes Jahr auch mal was machen.
Ja. Ne? Schließen wir jetzt daraus, dass die meisten unserer Cruisies sozusagen Kreuzfahrt-Neulinge sind?
Weiß ich nicht, aber natürlich, die Neulinge sind immer sehr neugierig, wie ist es denn auf Kreuzfahrt? Und das merke ich ja auch in der Beratung, wenn die Leute so noch nie unterwegs waren, dann fragen die ganz andere Fragen und da will man das wissen und das wissen. Und dann macht man sich natürlich auch gerne mal in einem Podcast schlau.
Ja, und ich hatte gerade die Woche auch so ein Gespräch, weil da fiel mir das wirklich mal so ganz bewusst auf. Man kann natürlich jetzt gerade, das ging wieder das Thema Getränke, ne? Also das Thema Getränke sind ja bei den Mahlzeiten inklusive und sonst aber nicht, ist ja in einem klassischen Landhotel nicht so üblich. Ne? Also entweder sind sie mit drin oder gar nicht. Und das ist erstmal ein bisschen erklärungsbedürftig, ja. Mhm. Aber das ist ja mal eine schöne Frage an euch da draußen. Also schreibt uns doch gerne mal, ob ihr zu den Kreuzfahrt-Neulingen gehört, ob ihr sozusagen neugierig seid, wie es so ist, oder ob ihr zu den alten Hasen gehört und schon quasi unzählige Touren und unzählige Ziele erkundet habt. Wir sind gespannt. Schreibt uns einfach Kontaktdaten, sagen wir am Ende nochmal und kommen in die Shownotes. Schöner Satz in Podcasts immer. Naja, gut, dann haben wir sozusagen ein bisschen über meine Metropolentour im vergangenen Januar gesprochen. Wir hatten das Thema Landgänge, die verschiedenen Möglichkeiten. Wir hatten das Thema Preise, Kreuzfahrtpreise, wie entstehen die eigentlich? Auch ein spannendes Thema und dazu habe ich nachher auch nochmal was. Also ne, es ist ja ein Thema, das das ganze Jahr über im Prinzip in vielen, vielen Foren, ich will nicht sagen heiß diskutiert war, aber schon so ein bisschen immer wieder ein Thema ist. Ne? Also es ist nicht so, dass das Thema Preise nur am Anfang des Jahres war, sondern das ist ein durchgängiges Thema.
Ein Dauerbrenner.
Ja, dann haben wir über unsere... Ah, du hast eine Folge gemacht über das Thema Schlafen auf Reisen, auch ganz spannend.
Ja, es war super spannend, auch schön, unser erster Interviewgast. Ja. Grüße gehen raus an die liebe Eva. Hat mir ganz viel Spaß gemacht, war auch super, super interessant, ja, wie es denn, was man denn also alles machen kann. Jeder, der die Folge verpasst hat, bitte nachhören, weil die ist wirklich ganz, ganz interessant geworden. Ja. Wie die Eva uns da so ein paar Tipps und Tricks mit auf Reisen gibt.
Dann sind wir schon so Richtung Jahresmitte. Da haben wir über die 10 schönsten oder Dinge, die wir mögen bei AIDA und MSC gesprochen. Und da fiel mir auf, eigentlich müssen wir das auch noch für mein Schiff natürlich machen. Nur dann ist da unser Trio noch komplett.
Also, ne? Tatsächlich habe ich angefragt, ob wir nicht irgendwie eine Vorfreudefahrt Plätze für die Mein Schiff Relax bekommen können, dass ich dich endlich mal auf die Mein Schiff unterwegs kriege. Ich warte noch auf. Nee, tatsächlich sind die Reisebüro-Kontingente und so weiter noch nicht verteilt. Also aktuell sind die Vorfreudefahrten alle erst noch in der Buchung. Die Pressefahrten sind noch nicht ganz durch, aber es könnte sein, dass man da vielleicht noch einen Platz kriegt.
Ja, apropos Platz kriegen und Vorfreudefahrten, auch wenn sie bei AIDA nicht so heißen, natürlich ist das Thema und es kommt schon so ein bisschen Ausblick fürs nächste Jahr, aber es passt gerade hier so gut rein, deswegen nenne ich es jetzt schon, AIDA Diva, die natürlich nächstes Jahr im März in die Werft geht und quasi komplett frisch aus der Werft zurückkommt und da ist die erste Fahrt nach der Werft auch von AIDA so eine naja, nicht Expedientenfahrt, aber da findet auch von AIDA ein bisschen was an Bord statt für Expedienten, aber die Plätze sind wohl auch ganz, ganz heiß begehrt und man konnte sich auch wirklich nicht dafür anmelden als Reisebüro, sondern das wurde sozusagen zugeteilt.
Auf Einladung.
Ja. Mhm. Also und auch so ist die Reise wohl schon sehr, sehr gut gebucht. Das heißt, die Leute sind wirklich neugierig, wie die Sphinx-Klasse nach der Evolution aussieht. Und ich muss gestehen, ich bin auch sehr, sehr neugierig. Und wenn ich es irgendwie schaffe nächstes Jahr, muss ich unbedingt für eine Woche auch auf AIDA Diva. Unbedingt. Um einfach mal zu sehen, wie ein Schiff das
den jetzt... Den Unterschied auch mal.
Naja, ich meine, ich war bei der Taufe dabei 2007. Das ist jetzt schon ein paar Tage her.
Dann schließt sich natürlich ein Kreis.
Ja, und ich war auch in dem Jahr der Taufe auch an Bord von AIDA Diva auf einer Mittelmeerroute. Also schon ein paar Tage her. Und ich bin echt gespannt, wie es ist. Also von daher, das so zum Ausblick. Kommen wir wieder zum Rückblick. Wir haben über Essen gesprochen. Essen an Bord, Gastronomie. Und,
ganz wichtiges Thema.
Dann hatten wir natürlich auch zwei ganz, ganz tolle Interviewgäste. Wir haben mit Andrea über das Thema Expeditionskreuzfahrten gesprochen. Dann haben wir mit Iris über das Thema Privatjachten gesprochen. Und zu beiden Themenblöcken habe ich gleich auch nochmal was. Und ich glaube, den kleinen Ausblick kann man schon geben. Wir hatten dieses Jahr noch mehr Interviewgäste. Und wir können dann im nächsten Jahr, wahrscheinlich schon relativ bald, so ein bisschen was mit euch zum Thema Eventreisen erzählen. Und wir haben noch einen spannenden Gast gehabt zum Thema Segelkreuzfahrt, nenne ich es mal.
Und mit dem werden wir, glaube ich, im nächsten Jahr auch starten, wenn meine Planung so stattfindet.
Also die erste
mir
Folge im neuen Jahr.
Das wird die erste Folge im neuen Jahr, bevor ich mich dann in den Urlaub verabschiede. Da wird es dann einen kleinen Gap wahrscheinlich geben, dass wir mal eine Woche auslassen müssen oder eine Woche überspringen. Das sehen wir dann noch. Aber dann geht es dann auch direkt weiter.
Ja. Das war unser ganz persönlicher Jahresrückblick. Jetzt gucke ich mal so zurück, was denn sonst noch so dass die Themen vielleicht letztes Jahr waren. Und ich glaube, ein Thema, wir haben es immer wieder angesprochen und wir haben noch keine Folge dazu gemacht, das Thema Nachhaltigkeit. Vielleicht zwei Dinge an der Stelle. Warum haben wir noch keine Folge gemacht?
Wir drücken uns ein bisschen.
Wir drücken uns, ja. Das ist halt ein Thema, da kann man mit solidem Halbwissen nicht wirklich kommen, und das haben wir mehr als so dieses Halbwissen bei unseren allgemeinen Kreuzfahrtthemen, aber wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht, dann wäre es wahrscheinlich wirklich solides Halbwissen. Ne?
Also ja, also ich finde, das ist ein Thema, das muss man sehr aus verschiedenen Blickwinkeln und sehr neutral und vor allem auch sehr sachlich angehen und auch unaufgeregt. Ja, und da braucht es dann doch ein bisschen mehr Vorbereitung, als ich mich jetzt aktuell vorbereite auf unsere Folgen, wenn wir aufnehmen. Und auch du bereit. Ja, doch, das ist. Sind wir doch ehrlich, ja. Wir gehen einfach da ein bisschen anders ran, aber das macht ja auch das Sympathische, ja. Ich finde aber gerade beim Thema Nachhaltigkeit, da muss man auch schon drauf gucken. Gibt natürlich auch viel Schelte aus verschiedenen Lobbykreisen und verschiedenen Ecken. Und dann, ja, also ja. Wie gesagt, da wollen wir zwar dran, aber das können wir nicht so machen, wie wir es normalerweise tun. Und deswegen schieben wir das ein bisschen vor uns her, so bis wir aus. Da mal. Mehr dazu sagen.
Ich glaube, das Thema
auch.
Kann man halt aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten, und egal welchen Blickwinkel man nimmt, es ist immer die Frage, ob das dann der richtige ist, das ist schwer zu beurteilen. Ne? Ich glaube, da fehlt einfach so ein bisschen das ganz, ganz, ganz große Bild, und das kann man, glaube ich, gar nicht so leisten. Aber ich glaube, vielleicht schaffen wir es dieses Jahr, das Thema trotzdem irgendwie anzugehen. Aber warum habe ich das Thema Nachhaltigkeit jetzt genannt? Ich habe mich in den letzten Tagen so ein bisschen mal in der Kreuzfahrtfachpresse schlau gemacht, was schon so für die Themen waren. Und jetzt mache ich den Bogen wieder zu Andrea von Ponant, die ja zu Gast war. Ponant plant ein CO2-neutrales Kreuzfahrtschiff. Soweit so, sage ich mal, so gut und soweit so vergleichbar mit vielen anderen Reedereien auch. Aber da war auch schon so ein, ich sag mal, Designentwurf dabei. Und das sah sehr, sehr spannend aus, weil da sind dann so Art, naja, wenn ich jetzt sage Segel, ist es nicht ganz korrekt. Es ist, ich glaube, so eine Art Windrad, was aber kein Windrad ist, sondern so eine in sich drehende Röhre. Das wird teilweise auch
Frachtschiffen. Also so Venturi-Turbinen.
Ja, so in der Art. Ich bin da jetzt nicht so
vertikale,
der...
Vertikale Rotatoren.
Ganz genau. Okay. Und davon 6 Stück sozusagen irgendwie an Bord verteilt. Zumindest sieht das hier
aus. Die sind wahnsinnig effektiv für Schiffe. Ja, also auch viele Frachtschiffe nutzen die, um ihre Treibstoffkosten runterzusetzen.
Ja,
und und da, der Vorteil bei denen ist halt, da ist es egal, aus welcher Richtung der Wind weht, die funktionieren immer in die Fahrtrichtung.
Genau. Also das ist sozusagen, es sollen Photovoltaik-Anlagen mit auf das Schiff. Auch spannend, weil ich wüsste immer gar nicht, wo man die Fläche an Deck hat, aber die werden sich was Gedanken gemacht haben. Und eine Brennstoffzelle. Also man möchte wirklich CO2-neutral sein, und das Schiff soll schon, und das fand ich das eigentlich Erstaunliche, 2030, klingt ewig weit weg, aber ich sag mal, das sind noch 5 Jahre dann, in Dienst gestellt werden. Ne? Also das ist ja, muss ja noch gebaut werden und zu Ende geplant. Also finde ich jetzt relativ zeitnah.
Also ich finde es spannend, muss ich mir mal bei Gelegenheit ansehen. Ich meine, da ich ja auch im normalen Leben noch einen normalen Beruf habe, der auch mit Energieversorgung und so weiter zu tun hat, da kenne ich mich ja ziemlich gut aus. Ja, ich finde das jetzt mit Photovoltaikanlagen, ich weiß zumindest, was jetzt zum Beispiel die Mein Schiff 1, ja, da kann ich dir sofort sagen, wenn da alle 4 Motoren laufen, hat das Ding knapp über 60.000 Kilowatt, also über 60.000
kW. Du meinst, da
also
braucht man viel Photovoltaik. Fläche
MW. Da braucht man Photovoltaikfläche, da reicht ein Schiff nicht.
Du meinst, da müsste man sozusagen ein Schiff hinten dran hinterherziehen, das nur die Photovoltaikanlage drauf hat. Ja. Aber gut, wir reden bei Ponant ja auch von Schiffen, die deutlich kleiner sind.
Deutlich kleiner. definitiv. Ja. Wobei ich tatsächlich den Bedarf an Photovoltaik auf dem Schiff, das muss ich mir noch irgendwie überlegen, wie ich das zusammenkriege, weil tatsächlich die Menge, die auf einem Schiff gebraucht wird, um das zu bewegen, also, an Strom, kann ich mir nicht vorstellen.
So viel kann ich sagen, was in dem Artikel drin stand. 50% soll wirklich aus der Photovoltaik, das wäre es ja, aus der Windenergie kommen. Ne? Also, und aber das war stand auch drin, die Photovoltaikanlage soll immerhin 1000 Quadratmeter haben.
Okay,
ja. Also, ja. Naja, also ist jetzt nicht, ne, also ist jetzt nicht viel, aber auch jetzt nicht nichts, ne? Also, naja.
Ja, klar.
So. Okay. Auch Hurtigruten hat ein Projekt namens C-Zero. Also das Zero ist sozusagen das Ding. Und auch da möchte man ein emissionsfreies Postschiff bis 2030 in Betrieb haben. Also,
ja, da sind sie schon eine Weile dran. Ja, das ist tatsächlich so.
Und man plant sogar für nächstes Jahr, Anfang des Jahres, die ersten Tests. Also da ist man schon ein bisschen weiter.
Die sind weit. Ja, die Hurtigruten sind relativ
und,
weit.
Die dritte Reederei, Hapag-Lloyd Cruises testet Biokraftstoff. Das ist jetzt nicht ganz vergleichbar mit den ersten beiden Beispielen, aber auch da, man will sozusagen wirklich weg von dem Schweröl an Bord. Und es ist ja zumindest mal schön zu sehen, dass sich was bewegt. Ja, und
ich meine, jetzt kommen wir dann doch tatsächlich in unser Nachhaltigkeitspodcast rein, aber um das jetzt kurz abzuschließen, man muss natürlich sagen, ja, das alles sind Prototypen, das alles sind Versuche, in die richtige Richtung zu gehen, und natürlich kann man nicht von jetzt auf nachher komplett CO2-neutral oder nachhaltig fahren. Das muss man ja erproben, da muss man ja entsprechend Schiffe bauen. Ja, man kann ja auch nicht zum Mond fliegen, ohne dass man mal einen Mensch im All gehabt hat. Ja, also das sind alles die richtigen Wege, und ich verstehen natürlich die Leute, denen das nicht schnell genug geht, aber natürlich muss man auch sagen, ja, okay, aber es passiert halt doch was. Man muss es testen, welche Technologie ist die richtige, welche funktioniert. Und da finde ich das schon.
Du hast das gerade den Begriff Prototyp genannt. Ich meine, wenn man das mal vergleicht mit der Automobilindustrie, das sind natürlich ganz andere Stückzahlen. Ne? Da kann ich natürlich x Prototypen vorher bauen, testen und machen, aber im Prinzip eine neue Schiffsklasse, da ist dann sozusagen der erste Prototyp im Realbetrieb unterwegs. Ne? Der wird ja nicht hinterher wieder eingemottet und sagt, okay, war unser Prototyp, jetzt bauen wir das Richtige, sondern das ist ja wirklich eine Entwicklung am quasi fahrenden Objekt am Ende. Ne? Und von daher, nein, aber fand ich interessant, dass es jetzt wirklich da verschiedenste Ansätze gibt, und ich glaube, da darf man auch ganz gespannt sein. Ich meine, das ist vielleicht auch nochmal zum Thema Ausblick. Wir haben es ja schon auch in den letzten Folgen gesagt, auch Carnival plant ja Neubauten, und auch da wird man sicherlich beim Thema Antrieb und Energie sich noch was einfallen lassen.
Auf jeden Fall wird die Zukunft spannend, was das angeht.
So. Und jetzt sind wir schon so ein bisschen beim Blick in die Zukunft. Nach Corona waren ja sozusagen Schiffsneubauten eher nicht so das große Thema, und nächstes Jahr geht es dann doch schon wieder so ein bisschen damit los, dass die Reedereien wieder auch einige große Schiffe wieder vom Stapel lassen, wie man früher so schön sagte, auch wenn die heute wenig vom Stapel gelassen werden, sondern eher aufschwimmen. Also angefangen mit der Mein Schiff Relax, ist natürlich ganz oft schon drüber gesprochen.
Sehnsüchtig erwartet wird.
Ja. Also ich glaube, das ist was. Eine Reederei, die bei uns, glaube ich, nicht so ganz präsent ist. Princess Cruises bringt ein neues Schiff, das heißt Star Princess. Als ich diese Liste gemacht habe, und das muss ich einen kurzen Einschub machen, ich meine, wir sprechen natürlich hier immer über die Großen, die in Deutschland eine Relevanz haben. Ne? Wir sprechen über Mein Schiff, wir sprechen über AIDA, wir sprechen gelegentlich über MSC und manchmal auch noch vielleicht über Costa, und dann hört es natürlich schon auf. Das heißt natürlich nicht, dass das Kreuzfahrtuniversum da aufhört, aber ich glaube, am Ende sind das die da halt den deutschen Markt wirklich dominieren, und alle anderen sind vermutlich eher so ein bisschen Nischenprodukte, was ich manchmal gar nicht verstehe, aber es ist am Ende natürlich so. Und nichtsdestotrotz finde ich, sollte man natürlich bei den Schiffsneubauten auch ein paar spannende Schiffe dieser Nischenprodukte, wie ich sie jetzt mal genannt habe, nennen. Und dazu gehört zum Beispiel die Disney Destiny. Also ich finde diese Disney-Schiffe, ich finde sie irgendwie interessant. Also, ne, dass man wirklich so ein Freizeitpark-Konzept, und das sind wir wieder bei deinem Europapark-Schiff, ja, auf See bringt.
Lieber Herr Mack, bitte rufen Sie mich an. Aber boah, ich bin morgen im Europapark, gell? Ich bin morgen im Europapark, ja, mit der Familie. Läuten wir unsere unsere Weihnachtszeit ein und machen einen Ausflug
in den Europapark. Sehr schön. Tatsächlich. MSC, die World America, geht
World sozusagen America kommt, jawohl,
aufs Wasser. NCL hat die Norwegian Aqua, die sozusagen in See sticht.
Die wird auch kommen.
Jawohl. Und jetzt kommen wir wieder in die großen Schiffe, Royal Caribbean. Die
Star of the Seas.
Das zweite Schiff der Icon-Klasse mit diesem charakteristischen Glas, der Glaskuppel oben über der Brücke. Also ja, geht weiter. Und auch Celebrity hat ein neues Schiff der Edge-Klasse, die Excel. Und wer Celebrity vielleicht noch nicht so kennt, aber vielleicht bei TikTok unterwegs ist oder anderen Social Media, ganz bekannt, Kate McHugh, Kapitänin bei Celebrity, immer mit ihrer kleinen Katze Bug in den Videos zu sehen. Also auch interessante Schiffe. Also ich verfolge ihre Videos immer sehr gerne, weil sie immer auch viel von den Schiffen zeigt, natürlich. Mhm. Und ich finde die schon auch cool gemacht. Und was mich, das habe ich jetzt gerade so, wo wir drüber sprechen, auch interessant fand, und das habe ich noch auf keinem anderen Schiff bisher gesehen, an Deck, auf dem Pooldeck, halt wirklich echte Pflanzen, wirklich grün begrünt. Und das macht schon einen ganz anderen Charakter an Bord aus, wenn du halt wirklich echte Pflanzen da hast, die so ein bisschen dein Pooldeck verschönern.
So. Also die Excel und so, die würde ich auch tatsächlich gerne mal sehen. Die finde ich total spannend, die Schiffe.
Mit diesem seitlichen Aufzug, ne, wo du diese Magic Carpet.
Ja, also, finde ich super. Finde ich mega, ja, ja. Also gerade das, mega super. Jetzt mal an dich, Quizfrage. Ich weiß nicht, ob du in deiner Liste vielleicht drin hast. Welches ist denn das größte von den Schiffen, die du gerade genannt hast?
Also ohne es jetzt wirklich zu wissen, würde ich vermutlich die Star of the Seas tippen, weil ich glaube, viel größer geht gerade nicht.
Tatsächlich ist das das größte Schiff mit 250.000 Bruttoraumzahl und 5.600 Paxen.
Wobei natürlich die reine Pax, also Pax ist so der Begriff in der Touristik für Personen, natürlich genau. Jetzt gar nicht mal so, also ich meine, da sind andere Schiffe in vergleichbarer Größe, ne? Also auch AIDA kann da ja mit Nova und Cosma durchaus mithalten, was die Personenzahl angeht zumindest.
Ja.
Von daher, bei der Disney bin ich mir gar nicht ganz sicher.
Es kommen zwei Disney-Schiffe übrigens. Hast du es gesagt vorhin,
die
Disney
Adventure? Ich hatte nur das. Die zweite ist das sozusagen das umgebaute aus der Insolvenzmasse von Genting, heißen sie, glaube ich, ne? Oder hießen sie?
Das weiß ich gar nicht.
Ja, da gab es diese asiatische Reederei, die natürlich inmitten der Corona-Krise auch ein Riesenschiff plante, und dann das eine war schon fast fertig hier in Deutschland gebaut, und dann war die Frage, was macht man damit?
Also die kommt Ende des Jahres, das ist die Disney Adventure.
Okay.
Die ist tatsächlich relativ groß mit 6.000 Paxen an Bord, also 6.000 Passagiere an Bord. Ja. Und die Disney Destiny, die du jetzt vorhin genannt hattest, ist tatsächlich aus der Liste das kleinste Schiff.
Oh.
Mit einer Bruttoraumzahl von 140.000 und nur 2.500 Passagieren.
Das ist ja in Kreuzfahrtmaßstäben wirklich klein.
Also inzwischen, das ist so, um es mal für unsere Zuhörer zu sagen, es ist so die Mein Schiff 3-6 Größe.
Oder halt von Passagieren her. Von der AIDA, ne? So ungefähr. Ganz, ganz grob, ne?
Ein bisschen größer wie die Sphinx.
Ja, aber jetzt, also im 2000er-Bereich, ne? Wir bewegen uns da quasi. Ja. So, und jetzt.
Von der Bruttoraumzahl.
jetzt gehen wir von der Schiffsgröße. Ich habe noch drei Schiffe, die vom Stapel gelassen werden. Ich finde den Begriff so super. Und jetzt kommt die Verbindung zum Thema Yachten. Also wir hatten ja da mit Iris darüber gesprochen, wie das so ist, an so einer Yacht zu arbeiten, und schnucklig und überschaubar. Es gibt von Four Seasons ein Schiff, nämlich die Four Seasons, mit 95 Kabinen. Das ist natürlich schon auch echt überschaubar.
Also, 180 Passagiere wird gerade gebaut in Fincantieri, bei der Fincantieri-Werft.
Also,
20.000, also als Vergleich, die Bruttoraumzahl von 20.000. Ja,
und wenn man da Fotos von sieht, das sieht auch wirklich nach Privatjacht aus. Ne? Also da muss man schon sagen, das hat mit Kreuzfahrtschiff optisch wenig zu tun. Und auch von Ritz-Carlton, die Yacht Collection, da kommt die Luminara. Die hat natürlich 226 Kabinen, ist schon fast wieder groß für so eine Yacht. Aber auch die optisch sehr nah an einer Yacht. Und ich muss gestehen, ich kannte die Reederei vorher nicht, aber in der Größe ist es zwar auch jetzt, glaube ich, nicht so schlimm. Windstar Cruises bringt die Star Seeker auch mit 112 Kabinen nur. Also das sind schon wirklich Schiffe, wenn man dieses Yacht-Feeling haben möchte und das Kleingeld vielleicht nicht hat für die eigene Yacht, aber genug Geld für eine Woche an Bord, da kann man das Yacht-Feeling, glaube ich, ganz, ganz gut nachempfinden wahrscheinlich. Mhm. Das hat sicherlich wenig mit den Schiffen zu tun, über die wir sonst zu sprechen.
Ja, richtig. Ja.
Aber das ja, Thema...
schöner Ausblick.
Ja, definitiv. Und jetzt nochmal so ein bisschen das Thema, das sowohl in den Rückblick als auch in den Ausblick passt. Und so ein bisschen auch an das Thema von eben Geld. Ich glaube, wenn ein Thema dieses Jahr immer ein Thema war, die Kreuzfahrtpreise. Und ich glaube, das ist nicht nur ein Thema für dieses Jahr, sondern es wird auch ein Thema bleiben fürs nächste Jahr. Und wenn ich so durch die Foren gucke, die Frage, wann ist ein guter Zeitpunkt zum Buchen und so weiter, kommt ja immer, immer wieder. Ne? Und wir haben es vorhin gesagt, auch dieses Jahr schon über das Thema Kreuzfahrtpreise gesprochen. Wobei ich glaube, am Ende ist es aktuell gar nicht mal so sehr die Kreuzfahrt selbst, die den Preis treibt.
Was ist sondern es wohl?
Es ist die Anreise, der Flug. Also zumindest für die Kreuzfahrten, die einen Flug mit dabei haben. Ne? Also ich meine, das ist ja teilweise wirklich so.
Also ja, für die Fernreisen bin ich bei dir. Die Flüge sind wirklich explodiert, tatsächlich. Zum Teil kriegt man nur noch mit Glück mal einen günstigen Linienflug oder sowas. Aber die natürlich die für die Cruise Lines, die Kontingente einkaufen müssen, da funktioniert das halt gar nicht mehr. Tatsächlich bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das so mitgehe, dass es nur die Anreise ist, da natürlich auch die Nord-Europa-Touren, gerade Norwegen, Ostsee und auch hier, wenn hier Grönland oder so dabei ist, diese Reisen oder auch Großbritannien, diese Reisen sind auch teuer geworden.
Ne? Ja, muss man auch teuer. Sagen. Also in Relation natürlich zu vielleicht früher, wenn du aber die absoluten Preise anguckst, ne? Also ja. Wirklich den Gesamtpreis, roten Strich drunter und sagst so, dann sind natürlich trotzdem die Fernziele durch den Flug. Und ich hatte ganz viele Fälle in den letzten Wochen, wo die Kreuzfahrt wirklich günstiger war als die Anreise.
Ich wollte es gerade sagen, wenn du die Only-Cruise-Preise nimmst, dann sind die Fernreisen Asien, Dubai oder auch Karibik, die sind wirklich super günstig im Vergleich. Die reine Kreuzfahrt kostet wirklich fast nichts.
Ja.
Und aber der Flug und das Anreisepaket sind dann richtig, die schlagen richtig zu Buche. Ja.
Und jetzt kann man die Frage stellen, warum ist das denn so? Ne? Also wo kommt denn dieser Preis her? Wir hatten noch jahrelang Situationen, dass Preise, Flüge immer günstiger und wurden uns günstiger. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert und am Ende sind es natürlich ein paar Faktoren. Das ist wie immer nicht nur ein Grund, warum die Preise gestiegen sind. Ich glaube, ein Thema, sicherlich jetzt nicht der größte Faktor, aber die Luftverkehrssteuer, die angehoben wird nächstes Jahr. Und ich habe hier mal so ein Beispiel rausgesucht. Also Flug Frankfurt nach Rom, einfache Strecke, wirklich nur einfach. Da liegen die Steuern und Gebühren schon bei knapp 60 Euro bei so einem Ticket. Ne? Also das ist natürlich schon ein Punkt. Und auch spannend fand ich, wir in Deutschland erhöhen die Luftverkehrssteuer. Andere Länder, die Schweden, und die Schweden heben sie ganz auf. Ne? Also weil sie sagen, nee, wir wollen die Wirtschaft ankurbeln. Ja, also ich will das gar nicht politisch bewerten, das sind wir, glaube ich, weit, weit weg von. Aber das ist natürlich ein Aspekt, der die Flüge teurer macht. Und die zweite Zahl, die fand ich auch schon ganz enorm. Die Flughäfen haben einfach höhere Kosten. Also das heißt, die Airlines haben höhere Kosten, weil die Flughäfen ihre Kosten erhöht haben. Und damit natürlich die Flüge auch teurer werden.
Ja, ich meine, also tatsächlich, es gibt ja einen Grund, warum jetzt zum Beispiel so ein großer Player, es ist zwar ein Low-Cost-Carrier, also eine Billig-Airline, aber auch die haben natürlich ihre Preise, aber die gucken halt auf jeden Cent. Und es gibt einen Grund, warum zum Beispiel Ryanair nicht mehr ab Hamburg fliegt und ihren ganzen deutschen Markt umgekrempelt hat. Die fliegen jetzt wieder wie früher nur noch die kleinen Flughäfen an, wo sie ihre Turnaround-Zeiten schaffen, wo sie keine Slots haben, die sie vielleicht dann, wenn sie 10 Minuten zu spät dran sind, verlieren und so weiter. Das ist für die ein ganz, ganz großer Punkt. Deswegen wird jetzt Frankfurt-Hahn und hier bei uns Karlsruhe-Baden-Baden auch wieder bei denen ein bisschen stärker beflogen. Dafür haben sie Hamburg komplett gestrichen. Ne? Ja. Andersrum, eine Condor hat jetzt gerade vor 2 Wochen sämtliche Kuba-Flüge im Sommer eingestellt. Condor fliegt Kuba nicht mehr an. Wir haben von Deutschland gar keine Möglichkeit mehr, nach Kuba zu fliegen nonstop. Oha. Es gibt keine Nonstop-Verbindung mehr mit einem deutschen Anbieter. Und das finde ich schon für ein Land, wo eigentlich touristisch erschlossen ist und wo eigentlich touristisch sehr interessant ist. Also ich hatte ja eigentlich vor, oder beziehungsweise hatte ich schon geplant, eine Kuba-Inforeise im Mai zu machen. Die ist jetzt leider ins Wasser gefallen, weil wir nicht hinkommen.
Jetzt muss ich mal ganz doof fragen, jetzt bin ich ja nicht so der Flugexperte. Wie würde man denn hinkommen? Über die USA ganz sicherlich nicht wahrscheinlich.
Also tatsächlich, es gibt noch von der Iberia, die fliegt noch ab Madrid. Da müsste man quasi einen Zwischenstopp in Madrid machen, was natürlich auch jetzt kein großer Act ist. Ja, an so einem großen Drehkreuzflughafen, da fliegt man von Frankfurt hin eine Stunde, anderthalb, macht einen kurzen Zwischenstopp und fliegt dann von da nach Kuba. Oder die KLM über Paris hat zum Beispiel auch noch eine Verbindung oder Amsterdam sogar auch. Es geht schon noch, aber nicht mehr ab Deutschland direkt.
Aber jetzt muss ich mal ganz direkt fragen, weißt du, warum Condor den Flug eingestellt hat?
Begründung war wohl, dass zu wenig Reisende Kuba besuchen aktuell, was natürlich auch ein bisschen der aktuellen politischen Lage auch den USA geschuldet ist. Der Trump ist wieder dran. Da rechnet man wohl damit, dass die Sanktionen für Kuba-Besucher wieder verschärft werden. Und im letzten Jahr, also noch vor ein paar Jahren, hatte Kuba ungefähr 500.000 Urlauber aus Deutschland vor Ort.
Es war jetzt ja schon auch ein klassisches Reiseziel, ne? Neben Dominikanern.
War ein klassisches, also Varadero und so weiter, tolles Reiseziel auch, ja. Wahnsinnig tolle Insel, wahnsinnig interessante Geschichte auch. Tatsächlich war es aber so, im letzten Jahr, also 2023 war es, da waren es nur noch 56.000, die nach Kuba ihren Urlaub verbracht haben. Weil es natürlich auch schwierig ist, wenn man mal in Kuba eingereist ist, ist natürlich die Einreise in die USA mit ESTA nicht mehr möglich. Ja, muss man dann an der Botschaft sich ein Touristenvisum besorgen, das kostet dann Geld, Zeit und Nerven. Und einige scheuen das halt und man merkt einfach auch, dass die Zügel da jetzt wieder ein bisschen strenger angezogen werden. Sehr, sehr schade, weil ein wahnsinnig tolles Land hier aus dem Blickfeld verschwindet.
Ja. Man darf gespannt sein, wie es weitergeht, also spannend. Aber wo du gerade Hamburg erwähnt hast, ich meine, das muss man auch dazu sagen, auch ein Grund für die gestiegenen Preise, wo du gerade Condor erwähnt hast, auch Condor und Eurowings streichen zum Beispiel auch ihre Abflüge ab Hamburg auch zusammen, was natürlich bedeutet, dass die verbliebenen Anbieter ihre Preise erhöhen können, weil natürlich Angebot und Nachfrage natürlich auch dann gilt, ne? Und wenn keine Konkurrenz vor Ort dabei ist, dann kann man den Preis eben auch mal anheben. Aber das wollte ich noch zum Thema Standortkosten, da war auch eine schöne Zahl dabei. Seit 2019 haben die Flughäfen die Kosten oder die Kosten für die Airlines um 50% angehoben. Das ist natürlich auch um die Hälfte zu erhöhen seit, sagen wir mal, 5 Jahren, ist schon echt ein Thema. Und am Ende führt es eben alles zu geringeren Kapazitäten und damit, Angebot und Nachfrage, steigt der Preis. Ne? Und dann können die Kreuzfahrtreedereien am Ende gar nicht so viel dafür, ne? Dass dann wirklich die Anreisen so teuer geworden sind. Und dann muss es wahrscheinlich wirklich mal für viele auch dann die Alternative sein, eine Abfahrt ab Deutschland. Oder wir hatten es auch schon ein paar Mal, wenn man im Süden von Deutschland wohnt, ist ja vielleicht auch Triest oder Marseille oder Genua eine gute Option, um da an Bord zu gehen, wenn auch vielleicht nicht bei AIDA, zumindest nicht in Genua und nicht in Marseille. Weiß gar nicht, mein Schiff, haben die Zustiegsmöglichkeiten in den drei Häfen? Nein, ne?
Ja, in Triest ab und zu mal, wenn sie die Adria fahren, geht Triest quasi. Und Genua oder so, die fahren, also mein Schiff meine ich hauptsächlich ab Mallorca aktuell.
Das ist dann sozusagen die Lücke, die vielleicht Costa und MSC füllen können. Sagen, okay, wir machen tolle, attraktive Angebote ab Genua, Marseille, oder wie auch immer und vielleicht...
Gut, im Mittelmeer kann ich bei MSC quasi in jedem Hafen zusteigen.
Ja, aber das ist ja dann wirklich auch mal für viele Gäste dann vielleicht eine Option zu sagen, okay, nee, ich möchte keine Reise mit Flug, ich möchte aber auch nicht zum dritten Mal Norwegen machen oder die Metropolentour und ich wohne jetzt nicht so weit entfernt von den Häfen, also in Relation gesehen, wenn man aus Hamburg käme, ist wahrscheinlich jetzt Marseille nicht so der typischste Zustiegshafen, aber vielleicht ja für die einen oder anderen durchaus eine Option.
Ja.
Ja, das war sozusagen der kleine Rückblick auf das Jahr 24.
Und auch schon ein Ausblick
und auf auch schon der Ausblick auf 25. Ja, schon, ne? Ja. Ich glaube, wir machen uns jetzt über die Weihnachtstage auch nochmal ein bisschen Gedanken über neue Themen, neue Folgen, mit denen wir euch nächstes Jahr beglücken.
Oh, ich habe noch eine kleine News. Übrigens aktuell, weil du vorhin Getränkepakete kam ja gerade ganz neu. Ist vielleicht auch eine News für 26. Die MSC habe ich irgendwo Leuten hören, bitte nagel mich nicht fest, wo. will wahrscheinlich die Getränkepakete ein bisschen umbauen, so dass man nur noch 15 alkoholische Getränke am Tag bekommt.
Das habe ich auch gelesen. Wobei ich mir dann auch gedacht habe, okay, wo ist das Problem? Also ich meine, ich hätte ein Problem mit 15 alkoholischen Getränken am Tag. Da würde ich, also würde ich von der Reise nicht mehr viel mitkriegen.
Du meinst die zu trinken, ja, 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 ist schon richtig. Aber ich meine, okay, ich verstehe natürlich den Gedanken dahinter, ist ja klar. Also man will natürlich, dass die Leute mit Paket, nicht die Leute ohne Paket versorgen.
Ja, ne? Klar.
Das ist ja Nummer eins. Also dafür gibt es dann zwei Lösungen. Entweder ich deckel den möglichen Konsum oder ich mache halt ein komplettes AI draus. Ja? Dass ich dann sage, okay. Man hat halt ein komplettes AI auf dem Schiff und fertig. Tatsächlich hast du recht, 15 alkoholische Getränke klingt erstmal viel.
Ja.
Allerdings, wenn man mit einer lustigen Gruppe unterwegs sind 5 bis 6 Bier ja auch nicht viel.
Aber immer noch weit entfernt von 15. Und ich meine, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, du bist ja nicht den ganzen, also außer am Seetag, okay. Aber du bist ja nicht den ganzen Tag auf dem Schiff. Das heißt, die Nutzung der Getränkepakete ist ja irgendwie am frühen Vormittag und ab dem Nachmittag irgendwann bis zum Abend hinein. Ich glaube, da ist das schon, also
wäre
jetzt für mich kein Kriterium zu sagen, ich mache das nicht mehr.
Ne? Ich denke mal, das trifft natürlich jetzt hauptsächlich die Reisegruppen, die halt so als Junggesellenabschied oder als, was weiß ich, Gruppenreise da irgendwie unterwegs sind und ein bisschen Party machen wollen. Da könnte es dann mal knapp werden.
Aber die man ja auch vielleicht, und das ist wirklich ein ganz großes vielleicht, auch gar nicht haben möchte. Ich meine, nicht umsonst kannst du bei AIDA die Getränkepakete bei Kurzreisen, die ja gerade bei diesen Gruppen sehr beliebt waren, gar nicht buchen.
Naja.
Ja, also naja, von daher. Also, ja. Ja, ja.
Ja, war nur noch was ich erwähnen wollte.
Nein, habe ich auch gelesen. Ich könnte es aber auch nicht sagen, wo ich es gelesen habe, von daher. Mhm. Aber ja, stimmt, das war noch ein Thema. So, auch wenn es sozusagen eine Folge ohne, ich wollte schon sagen, roten Faden, nein, rote Faden hatten wir hoffentlich trotzdem dabei, aber ohne jetzt ein großes Skript. Natürlich darf in keiner Folge des Seemannsgarn fehlen. Und auch für heute habe ich natürlich was. Und jetzt unser Seemannsgarn. So, und zwar habe ich mal einen Begriff mitgebracht, der auch diese Woche sozusagen so ein bisschen in meinem Reiseagentur-Alltag eine Rolle gespielt hat. Das Thema Bordmanifest oder auch Schiffsmanifest genannt.
Oh, ganz, ganz wichtig.
Ja, ganz wichtig. Und für viele, die vielleicht auch eher vom Landurlaub kommen und das mit Kreuzfahrten nicht viel zu tun hatten, die das auch nicht kennen, ne? Dann kam auch die Frage, ja, kann ich es auf dem Schiff ausfüllen? Nein. also was ist das denn überhaupt? Das Bordmanifest oder auch Schiffsmanifest genannt ist so eine Art Fragebogen, die jeder Passagier vor der Reise, je nach Reederei 3 bis 4 Wochen vorher vollständig ausfüllen muss. Da kommen so Dinge wie rein wie Reisepassdaten, Notfallkontakte. Jetzt überlege ich gerade noch... Check-in-Fenster, wer es noch bei AIDA ist, wenn man auf jeden Fall rein muss. Also
Gesundheitsfragebogen war früher noch dabei.
Ja, den gibt es jetzt bei AIDA zumindest nicht mehr. Also solche Dinge, ja, die einfach vorher ausgefüllt werden müssen. Und ganz, ganz wichtig, verantwortlich seid ihr selbst, nicht das Reisebüro. Absolut.
Sehr, sehr wichtig, ja.
Genau. Und das ist eigentlich bei fast allen online auszufüllen. Und erst wenn das komplett ausgefüllt ist, dann könnt ihr auch eure Reiseunterlagen kriegen, mit denen ihr an Bord gehen könnt. Also Schiffsmanifest, Bordmanifest, je nachdem, wie man es nennt, sehr, 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 sehr wichtig.
Ja, muss man vielleicht auch dazu sagen, warum ist das so wichtig und warum müssen das die Kreuzfahrtreedereien auch verlangen? Da manifest muss man zum Beispiel auch seinen Ausweis inklusive Ausweisnummer angeben, weil die Schiffe ja auch ganz oft beim Einchecken und auch beim Ankommen irgendwelche Zollmodalitäten und Immigration-Sachen machen in den Ländern. Man wechselt ja oft mal auf einer Kreuzfahrt in ein anderes Land und das Schiff sorgt dann dafür, weil da kann er nicht quasi 4000 Leute plötzlich auf einmal durch den Zoll, das kriegen die ja gar nicht abgefertigt.
Wird schwierig.
Und genau, diese Einwanderungsformalitäten und so weiter. Ja, die Engländer machen es aber ansonsten. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, in die Dominikanische Republik fliegt, nach La Romana mit dem Anreisepaket, da macht sogar die komplette, da muss man nicht mal seinen Koffer vom Band holen und im Flughafen durch den Zoll, sondern dann steigt man aus dem Flieger aus, direkt in den Transferbus, noch auf dem Rollfeld, der verlässt das Rollfeld, fährt nach La Romana und die Kollegen vom Schiff beim Boarding checken einen ein und man kommt direkt an Bord, ohne dass man auch nur einen Beamten gesehen hat. Ja? Die machen genau. Das alles im Auftrag vom Land. Da muss man auch mit dem Anreisepaket nicht mal diesen normalen Einreisezettel, dieses Einreiseformular ausfüllen, das braucht man alles nicht. Das machen die Reedereien und deswegen ist auch das Manifest für die Reedereien so wichtig.
Genau. Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen, deswegen kümmert euch rechtzeitig drum, denn wäre doof, wenn ihr deswegen die Reise nicht antreten könntet, wenn da was fehlt.
Genau, so sieht's aus.
Ja. Ja. Danke, dass ihr...
Haben wir noch was?
Ja, also, natürlich liebe Grüße, frohes Fest und so weiter. Nein, also ich glaube, ein ganz großes Danke, dass ihr uns sozusagen auch im Jahr 2024 so fleißig gehört habt. Ich glaube, wir sind wirklich positiv angetan von der Entwicklung unserer Hörerzahlen. Gefällt also wirklich schön. Also wir sind ja gestartet mit wenig Erwartungen und glaube, wir können für uns zufrieden sein.
Ja, oder? Man kann natürlich sagen, wir bedienen ja eine Nische und wir sprechen ja, wie uns so der Schnabel gewachsen ist. Genau. Also ich nicht immer, aber ich versuche zumindest so, dass ich verständlich bleibe. Aber tatsächlich sind wir natürlich jetzt nicht ein Podcast, der zwei Milliarden Leute auf der Welt anspricht. Ja?
Nein, aber.
Und da sind wir sehr, sehr happy mit den Leuten, die uns hören. Und wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und über jedes Feedback.
Über jeden Krusi, der uns auch schreibt und vielleicht auch Wünschen an Themen, die wir behandeln oder auch generell, wie es euch gefallen hat, was euch gefallen hat. Gerne auch, was euch vielleicht nicht so gefallen hat. Meine, wir sind ja verbesserungsfähig. Also wenn was dabei ist, ja, schreibt es halt dann doch. Ne? Aber schreibt uns direkt nicht in die Kommentare. also vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert unseren Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt, könnt ihr sicherlich auf Folgen, Liken, Abonnieren, wie es jeweils auch heißt. Und auch bewerten natürlich. Denn, wie habe ich es gelernt, das hilft natürlich unserem Podcast in irgendwelchen Rankings nach oben zu kommen und vielleicht noch mehr Kreuzfahrtinteressierte zu begeistern und noch mehr Zuhörer zu bekommen, die dann vielleicht von unserem Wissen und manchmal ganz selten auch nicht wissen.
Partizipieren finde ich ein tolles Wort.
Partizipieren können, ganz genau. Ansonsten, ja, schöne Weihnachten.
Einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ja, kommt gut rein. Habt wundervolle Reisen mit vielen, vielen, vielen Erlebnissen, die euch dann das Jahr übertragen bis zu eurer nächsten Reise, egal ob es an Land oder auf dem Schiff. Guckt euch die Welt an. Und Weihnachten.
Ahoi.
Ahoi. Macht's gut.
Ja.
Und wir hören uns dann irgendwann im neuen Jahr wieder, würde ich sagen. Wann auch immer im neuen Jahr. Das entscheiden wir dann ganz spontan. Ja, das war's für dieses Jahr. Und wir haben es doch wieder fast eine Dreiviertelstunde zusammen verbracht.
Wir wollten eigentlich ganz kurz
eine kurze Folge
das Nötigste sagen. Okay, aber ja, wir kommen ja dran. Ne? Kurze Folge ja, ist genau. Inzwischen. Wir werden ja immer länger. Aber tatsächlich, ich fand, das haben jetzt unsere Grusis daheim noch gar nicht gehört. Die Musik ist ja großartig. Die Hintergrundmusik aus der KI generiert.
Ja.
Alle, die jetzt noch zuhören und noch nicht abgeschaltet haben. Der Oliver hat eine Weihnachtsmusik als für unser Kaffeekränzchen generiert in der KI. Großartig, genau. Ja.
Also ich muss gestehen, ich nutze KI hier wirklich, also mittlerweile wirklich sehr, sehr gerne für manches und bin immer wieder aufs Neue erstaunt, was das doch alles kann. Ne? Und ich meine, wenn ihr unsere Cover von unseren Podcast-Folgen anguckt, auch die sind natürlich KI generiert. Wir setzen uns da jetzt nicht hin und fangen an zu malen, sondern nein, auch das.
Weil ich nicht kann?
Ich auch nicht. Also weder digital noch analog. Ich bin einfach, was Malen angeht,
ja, ich auch
unbegabt.
Nicht.
Ja. Nein, ich bin immer wieder erstaunt und freue mich, dass man sowas so schön so ein schönes kleines Helferlein hat und bin auch da gespannt, was 2025 KI-mäßig noch alles machbar sein wird.
Also, und ich bin gespannt, was die KI jetzt für ein Episodenbild für diese Episode rauskommt.
Oh ja, doch, ich habe schon was. Musst du dir angucken, ist auf unserem kleinen Laufwerk. Ich habe schon was reingelegt.
Werdet ihr auch sehen dann am Sonntag.
Das, was uns am besten, oder was dann Thorsten am besten gefallen hat von meinen Vorschlägen. Also, bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.